tausende Meter unter dem Meeresspiegel. Dunkelheit, Kälte, Einöde? Nein. In tiefen Seegräben, an toxischen Thermalquellen oder sprudelnden Unterwasservulkanen leben meterlange Rohrwürmer, wuchtige Riesenkalmare, bizarre Fische, wundersame Einzeller. Und der Clou für viele abbaufreudige Firmen, auch das birgt die Tiefsee.
Es gibt Rohstoffe in der Tiefsee, das sind zum einen die Manganknollen, dann die Massivsulfide und das dritte sind kobaltreiche Eisen- und Mangankrusten.
Erklärt Matthias Heckel vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Rohstoffe, für die sich die Industrie seit Jahrzehnten interessiert.
Bei den Eisenmangankrusten und den Manganknollen geht es hauptsächlich um Kobalt, Kupfer, Nickel. Und bei den Massivsulfiden geht es vor allen Dingen um Kupfer, Zink und Gold, Silber, solche Metalle.
Die man fördern könnte im Tiefseebergbau. Abtragen etwa mit großen Maschinen, die über den Meeresboden pflügen, Manganknollen einschaufeln und dabei kilometerweit Schlamm und Partikel aufwirbeln. Entsprechende Technologien gibt es seit Jahrzehnten. Großflächig im Einsatz sind sie in den internationalen Gewässern der Tiefsee noch nicht.
Es ist nicht so, dass da eine Bergbaufirma sitzt und sagt, ich möchte am liebsten gleich alles kaputt machen, ich hasse Seegurken.
Urteilt Antje Boetius. Sie ist Mikrobiologin am Monterey Bay Aquarium Research Institute in Australien.
Es geht darum, Investoren zu faszinieren. Und da geht es in der Technologieentwicklung eher darum, kann man auf irgendeine Art und Weise da einigermaßen nachhaltig, ohne zu viel Dreck, ohne die Gefährdung von Arten an diese Ressource ran. Und dann müssen viele der Tiefseebiologen, wie ich zum Beispiel, sagen, das Problem ist eben, dass wir bis heute noch gar keine Kartierung der Tiefseelebewesen oder überhaupt eine Kenntnis davon haben, was lebt da unten alles.
Bis heute gibt die Tiefsee zig Rätsel auf. Forschende schätzen, dass über 90% der Tiefseebewohnenden noch unbekannt sind. Millionen von Arten, von denen wir keine Ahnung haben. Dass Tiefseebergbau gravierende Spuren hinterlassen kann, zeigen Studien des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Dafür untersuchten die Forschenden um Matthias Heckel vom Geomar unlängst Orte in der Tiefsee, an denen vor 10, 20, 30 Jahren in wissenschaftlichen Testprojekten bereits erprobt wurde, wie sich etwa Manganknollenfelder effektiv abernten lassen.
Was uns überrascht hat, war, dass auch die mikrobiellen Gemeinschaften, die den Abbau von organischem Kohlenstoff machen, die Nährstoffe fürs Ökosystem bereitstellen, dass auch die sich nach Jahrzehnten nicht erholt haben. Also die Schäden sind einfach großflächig und langfristig. Das muss jedem klar sein. Es ist am Ende des Tages Bergbau.
Es braucht ökologische Richtwerte. Noch diskutiert die internationale Meeresbodenbehörde ISA, genauer die 36 Staaten des Rates plus die gut 170 weiteren Mitgliedsländer, bei ihrem Treffen auf Jamaika darüber. Auf dem Tisch lagen mehrere Vorschläge. Der sogenannte Mining Code würde den Abbau erlauben, allerdings mit festen Regeln und Umweltstandards, die von den jeweiligen Unternehmen eingehalten werden müssten. Eine andere Variante sah eine vorsorgliche Pause vor, bis mehr über die Folgen des Tiefseebergbaus bekannt ist. Noch strenger wäre die Einigung auf ein sogenanntes Moratorium, wie es auch Deutschland unterstützt.
Die Position der Bundesregierung ergibt sich aktuell aus dem Koalitionsvertrag. Das heißt, dass man nicht mit dem Tiefseebergbau beginnt, bis nicht ausreichend die Umweltauswirkungen eines Tiefseebergbaus verstanden und untersucht wurden.
Erläutert Christian Müller von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Jedoch, und für etliche Umweltschutzverbände widerspricht sich das, seit Jahren testet Deutschland mit Genehmigung der ISA im Pazifischen und Indischen Ozean Selbstabbautechnologien und hat vergangene Woche, eben auf der Konferenz im jamaikanischen Kingston, den Zuschlag bekommen für 5 weitere Jahre.
Das sind schon ganz faszinierende Perspektiven, die man dann bekommt, wenn man Bilder vom Meeresboden sieht, also die Manganknollen vorkommen, sind in der Regel kopfsteinpflasterartige Bilder, die man dort sieht. Die Knollen liegen dicht an dicht und das heißt, wir haben dort eine sehr, sehr hohe und dichte Ansammlung von Manganknollen, die dann eben auch einen Tiefseebergbau durchaus interessant machen.
Das alles unter bereits bestehenden ISA-Regularien, an die sich etwa auch Länder halten wie Norwegen oder Japan, betont Müller, die vor der eigenen Küste in ihren nationalen Gewässern mit Tiefseebergbau experimentieren. Wer sich übrigens an nichts hält, US-Präsident Donald Trump. Zusammen mit einer kanadischen Firma will er in internationalen Gewässern Manganknollen abbauen. Für die Isar das Signal, Butter bei die Fische zu machen und nach Jahren endlich fertig zu werden mit Statuten samt Sanktionen. Allerdings konnte sich der Rat der Isar noch nicht mal auf einen Fahrplan für den Prozess dahin einigen. Auf der noch bis Freitag anstehenden Vollversammlung in Kingston wird es nun vor allem darum gehen, wie die Isar mit den Tiefseebergbauaktivitäten von Nicht-Mitgliedstaaten wie eben der USA umgehen soll.